Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Sie hören die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit diesen Themen. Was ist von der protestantischen Revolution 1989 geblieben? Die evangelische Kirche war am Aufbau der Opposition gegen das DDR-Regime maßgeblich beteiligt. In die Feierlichkeiten in dieser Woche mischte sich Wehmut, denn die evangelische Kirche hat an Bedeutung verloren. Und wir haben uns recht ordentlich verhalten, sagt Christoph Ziemer. Er ist Zeitzeuge und berichtet über den Herbst 1989 in Dresden. Dort war er evangelischer Pfarrer und Superintendent und vermittelte zwischen Demonstranten und der Staatsmacht. Vor 30 Jahren, im Herbst 1989, gingen in Leipzig, aber auch in Dresden und anderen ostdeutschen Städten Zehntausende auf die Straße. Sie demonstrierten für ein Ende der SED-Herrschaft, für demokratische Reformen und mehr Freiheit. Es war die Zeit der friedlichen Revolution in der DDR. Mit Kerzen in der Hand trugen die Massen entscheidend zur Wende bei. In Leipzig begann die Montagsdemonstration am 9. Oktober mit 70.000 Menschen an der Nikolaikirche im Anschluss an ein Friedensgebet. Unter dem Dach der evangelischen Kirche hatte sich die Opposition formiert. 30 Jahre später sind die Kirchenbänke leer. Die evangelische Kirche hat auch in Sachsen an Bedeutung verloren. In dieser Woche erinnerten sich viele Menschen an die friedliche Revolution vor 30 Jahren. Alexander Grerlach war für uns dabei.
Plauen am vergangenen Montagabend. Vor der Lutherkirche haben sich Posaunenbläser aufgestellt und begrüßen die Passanten, die zur Kirche gekommen sind, um auf den Stufen am Portal brennende Kerzen abzustellen.
Weil wir vor genau 30 Jahren hier standen und gebetet haben, dass es alles friedlich endet. Das haben wir mit meinen Kindern hier zusammen erlebt.
Was haben Sie da noch für eine Erinnerung genau an diesen Abend?
Das Schrecklichste war eigentlich, als der Hubschrauber kam und die Wasserwerfer. Das war so ein Traumaerlebnis für meinen 8-jährigen Sohn, der sich in mich eingekrallt hat und gesagt hat, Mama, Mama, du hast gesagt, es kommt kein Krieg mehr. Also wir wussten ja alle nicht, was passiert.
Lutherkirchenpfarrer Andreas Gräser hat gemeinsam mit Carsten Renzing, dem evangelischen Landesbischof in Sachsen, zum Friedensgebet geladen. Das hat Tradition in Plauen.
Wir haben jedes Jahr diesen 7. Oktober hier in Plauen begangen, die ganzen 30 Jahre, immer auch mit einer Andacht und mit einem Wendegedenken an die friedliche Revolution.
An diesem Abend ist die stattliche, warm erleuchtete Kirche fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Das freut den Bischof.
Seien Sie alle ganz herzlich willkommen geheißen zu diesem Friedensgebet. Dass Sie sich so zahlreich haben einladen lassen, stimmt mein Herz voller Dankbarkeit.
Längst sind die evangelischen Kirchen in Sachsen an Sonn- und Feiertagen nicht mehr so voll wie an diesem Abend. In den letzten Jahren haben Zehntausende evangelische Christen die Kirche verlassen, sind ausgetreten oder verstorben. Die Entwicklung ist gravierend für die Finanzen der Landeskirche. In den nächsten knapp 30 Jahren rechnet man mit einer Halbierung der Zahl der Gläubigen, die dann noch Mitglied der evangelischen Kirche sind. Statt 716.000 werden es dann voraussichtlich nur noch gut 400.000 evangelische Christen sein im Freistaat Sachsen, dem Kernland der Reformation und der friedlichen Revolution. Wie konnte es so weit kommen? Ein Erklärungsversuch von Landesbischof Carsten Renzing.
Nun, die Zeiten haben sich gewandelt. Die Kirchen werden nicht mehr als Raum gebraucht, in dem man frei reden, in dem man frei denken darf, in dem man sich frei zusammentun darf, jenseits aller staatlichen Ideologien der damaligen Zeit. Diese Aufgabe hat sich für die Kirche erledigt, aber das, was wir damals eingetragen haben, das bleibt ja auch für die Gegenwart. Die Botschaft des Friedens, der Menschenwürde, der Gerechtigkeit. All die Dinge, die damals wichtig waren, sind heute wichtig und wir versuchen es mit unseren heutigen Möglichkeiten und Mitteln in die Gesellschaft hineinzutragen.
In einer Podiumsrunde an diesem Abend in der Plauener Lutherkirche erinnert der DDR-Bürgerrechtler und langjährige Grünen-Politiker Werner Schulz an die Bedeutung der evangelischen Gotteshäuser in der DDR.
Wir haben ja praktisch seit Anfang der 80er Jahre dann in den Kirchen Oppositionskreise aufgebaut, Friedenskreise, Umweltkreise, Frauenkreise. Es hat sich eine widerständige Opposition gebildet und ich glaube, dieses Netzwerk war entscheidend. Ich glaube auch, dass es eine Art protestantische Revolution war, diese friedliche Revolution. Weil sie ging nie von Rathäusern, von Kulturhäusern, von Clubhäusern, FDGB-Häusern und dergleichen aus. Es waren immer die Kirchen.
Die Kirchen und ihre Gemeinden seien damals wichtige Rückzugs- und Orte der Stärkung für all jene gewesen, die den Aufbruch wagten, die sich nicht mehr mit den Verhältnissen in der DDR abfinden wollten, sagt Schulz rückblickend. Die Bedeutung der evangelischen Kirche in dieser Umbruchzeit von 1989 sei groß und elementar gewesen.
Dort haben sich die Menschen versammelt und wer Angst hatte, konnte sie dort überwinden, weil das hat Mut gemacht. Man hat die Leute ermutigt, ermächtigt, geht auf die Straße gewaltlos. Und dieses keine Gewalt, das ist die prägnanteste und kürzeste Formel der Bergpredigt. Die revolutionärste Stelle im Evangelium, wenn man so will.
Und heute, zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution, gibt es viele kirchliche Veranstaltungen Land auf Land ab. Friedensgebete und Gottesdienste, aber keine zentrale Veranstaltung, die die Rolle der Kirche von 1989 nochmals hervorheben und würdigen könnte. Für Landesbischof Carsten Renzing ist das keine Überraschung und auch nicht unbedingt gewollt.
Eine gesamtkirchliche Veranstaltung, aber das wäre dann auch wieder sehr in der Binnenlogik verblieben. Wir sind ja Teil dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft würdigt die Anlässe, den 7. Oktober, den 9. Oktober dann in Leipzig. Also insofern ist es, glaube ich, für uns als Kirche auch wichtig und gut, an dieser gesamtgesellschaftlichen Erinnerungskultur teilzuhaben und uns nicht davon irgendwo abzusetzen und eigene Sachen zu machen.
In Leipzig ziehen an diesem Mittwochabend des 9. Oktober wieder zehntausende Menschen nach einem Friedensgebet in der Nikolaikirche mit Kerzen in der Hand zum Augustusplatz und von dort auf den Ring, so wie 1989. Erinnerungen sind plötzlich wieder ganz präsent. Es ist ein Abend der Emotionen.
Wir kamen von der reformierten Kirche am Ring und sind durch die Stadt gelaufen, über den Karl-Marx-Platz und über den ganzen Ring wieder zurück.
Wie war das vom Gefühl her damals?
Jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen.
Was hat Sie damals alle so mutig gemacht?
Wir waren eine tolle Gemeinschaft. Wir waren mit den Kolleginnen, Freundinnen unterwegs. Das hat uns, glaube ich, sehr mutig gemacht. Und was mich auch sehr mutig gemacht hat, war der Pfarrer in der Kirche.
Alexandra Gerlach berichtete über die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR im Herbst vor 30 Jahren. Wenn es um die friedliche Revolution in der DDR geht, dann denken die meisten an die Montagsdemonstration in Leipzig. Der 9. Oktober gilt als Schlüsseltag in der Zeit der Wende, da die schwer bewaffnete Staatsmacht die Demonstration nicht, wie befürchtet, gewaltsam niederschlug. Aber im Herbst 1989 gab es auch viele Massenproteste in anderen ostdeutschen Städten, so zum Beispiel in Dresden. Ich habe mit dem Zeitzeugen Christoph Ziemer gesprochen. Er war damals evangelischer Pfarrer in der Dresdner Kreuzkirche und Superintendent. Während der Massenproteste vermittelte er zwischen den Demonstranten und der DDR-Staatsmacht. Ich habe das Gespräch mit ihm vor der Sendung aufgezeichnet. Als erstes habe ich Christoph Ziemer gefragt, welche Erinnerung sich ihm am stärksten eingeprägt hat.
Ja, vielleicht am stärksten ist die Erinnerung an die ersten Oktobertage. Am 3. Oktober wurde die Grenze zur Tschechoslowakei gesperrt und die Ausreisewilligen, die aus der DDR nach Prag wollten, in die Botschaft, um auf diesen Weg in den Westen zu kommen, wurden sozusagen an der Grenze zurückgewiesen und sie stauten sich zurück auf dem Hauptbahnhof in Dresden. Und in der Nacht vom 3. zum 4. und am 4. selbst ist es dann zu massiven Konflikten zwischen diesen Ausreisewilligen, die voller Wut waren und ohnmächtig davor standen, dass sie jetzt nichts tun konnten. Und da entwickelte sich dann eine gewaltsame Konfrontation zwischen diesen Ausreisewilligen, den Protestierenden und der Polizei. Zunächst im Bahnhof und dann auch am nächsten Tag vor dem Bahnhof und mit einer richtigen Gewalteskalation. Es sind Menschen verletzt worden, es ist der Bahnhof teilweise zerstört worden, es sind Pflastersteine herausgenommen worden, ein Polizeiauto angezündet worden. Die Polizei in einer martialischen Aufmachung, wie wir sie nie gekannt hatten, mit Schilden, langen Stöcken und Helmen und Wasserwerfern, also das ganze Arsenal, damit ging es los. Übrigens in der gleichen Nacht gab es eine erste Kirchenbesetzung. Ausreisewillige gingen in eine Kirche und sagten, wir gehen nicht, wenn ihr uns nicht helft, dass wir rauskommen. Am nächsten Tag gab es nochmal zwei solche Kirchenbesetzungen. Alle sind sie übrigens dann schließlich herausgekommen. Die Tage von diesem 3.4. bis zum Wochenende sind nun eigentlich die entscheidende Erfahrung. In diesen Tagen gehen die Demonstrationen weiter, jeden Tag. Es gibt in diesen Tagen 1300 Zuführungen, wie man damals euphemistisch sagte, Verhaftungen. Aber es gibt in diesen Tagen eine Entwicklung. Es gibt eine Entwicklung von der Gewalt zur Gewaltlosigkeit, jedenfalls der Demonstranten. Es gibt eine Entwicklung von »Wir wollen raus« als Ruf zunächst bei den Ausreisewilligen, zu dem Ruf »Wir bleiben hier, Reformen wollen wir«. Und es gibt eine Entwicklung zwischen einer statischen Konfrontation zwischen Polizei und den Protestierenden, den Demonstranten, vor dem Hauptbahnhof auf der Prager Straße, jeden Tag sozusagen, bis zum Sonnabend, das war der 7. Oktober, das war der Jahrestag der DDR, wo dann erstmalig sich diese statische Konfrontation auflöste in ein Marsch durch die Stadt.
Was haben Sie in dieser Zeit gemacht? Sie waren in der Zeit in Dresden Pfarrer und Superintendent. Sie haben das ja nicht nur beobachtet. Sind Sie auch in irgendeiner Form aktiv geworden?
Also ich bin in der Nacht früh am 4., kurz nach Mitternacht um 12:30, bin ich aus dem Schlaf geweckt worden von einem Bekannten und gesagt, Herr Ziemer, kommen Sie bitte an den Bahnhof, da ist Gewalt. Versuchen Sie, etwas zu verhindern. Ich bin dann dort gewesen und wir haben versucht, in den Bahnhof zu kommen. Ich habe versucht, mit dem Polizeichef zu sprechen. Ich habe dann nur noch heute im Ohr den auch durchs Megafon nochmal vertieften Ruf, Herr Ziemer, verlassen Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit den Bahnhof. Da war nichts zu machen. Und die Tage waren schwer zu ertragen, diese Ungewissheit. Am 3.4. hatten wir zu tun mit den Kirchenbesetzungen. Da mussten wir uns darum kümmern. Dann in den Tagen, es musste sich ja ändern. Und diese Änderung ist, denke ich, das Entscheidende. Es sind Menschen mit Kerzen dorthin gegangen, wo die Pflastersteine rausgeworfen wurden und haben sich dorthin gesetzt. Wir haben in die Kreuzkirche eingeladen, um uns auszutauschen, was können wir tun. Wir haben ab Freitag, am 6. geht es los, jeden Tag abends 18 Uhr ein Friedensgebet gemacht. Und bei uns kamen die Menschen an, die suchten ihre Angehörigen, die inhaftiert waren. Und daraus ergab sich zum Beispiel dann eine sehr aufwendige Begleitung. Erst der Angehörigen, dann der Inhaftierten, dann die Aufarbeitung dessen, was gewesen ist. Bis zuletzt, dass sie Gedächtnisprotokolle geschrieben haben, mit denen dann auch offengelegt werden konnte die Brutalität der Polizei. Ich habe ja nur von den ersten Tagen geredet. Der entscheidende Tag war eigentlich der 8. Oktober.
Der Sonntag, abends. Einen Tag vor der großen Demonstration, genau, in Leipzig. Da gab es wieder eine Demonstration in Dresden, die war aber auch gewalttätig teilweise. Aber es gab auch eine Gruppe von Dresdner Bürgern, nämlich 20 Stück, die sich dann zusammengefunden haben und ihre politischen Forderungen vorbrachten.
Ja, abends ging einer dieser Züge dann auf die Prager Straße wieder. Nachdem sie durch die Stadt gewandert waren sie wieder dort am Hauptbahnhof, wo es losgegangen war. Und sie setzten sich dorthin und zwei katholische Kapläne, Andreas Leuschner und Frank Richter, haben Initiative ergriffen, haben mit der Polizei das Gespräch gesucht. Daraus entstand die Idee eines Gespräches, um das die Demonstranten bitten wollten mit dem Oberbürgermeister. Es wurden 20 Leute ausgewählt, das war dann die spätere Gruppe der 20. Es wurde ein Forderungskatalog aufgestellt. Simultan war ich mit unserem Landesbischof im Rathaus. Das endete damit, dass wir mit dem Auto auf die Prager Straße fuhren und ich der Gruppe der 20 und den Versammelten der Demonstrationsgruppe da die Entscheidung mitteilte, dass morgen ein Gespräch sein wird. Und dass wir abends in 4 Kirchen Informationsveranstaltungen machen werden.
Was konnte diese Gruppe der 20 bewirken?
Diese Gruppe hat schon gleich am Anfang natürlich auch ganz konkrete Forderungen gehabt. Zum Beispiel die Freilassung der Gefangenen. Da wurden die meisten Inhaftierten sind innerhalb einer Woche frei geworden. Dann ging es ja darum, dass der Dialog beginnt. Dass in dem Land die Staatsmacht spricht mit den Bürgern. Das war schwierig, aber es ist ja daraus alles geworden. Die haben das erste Rathausgespräch, nach dem zweiten Rathausgespräch hatte die Gruppe bereits am 26. Oktober Rederecht in der Stadtverordnetenversammlung. Im Parlament.
Sie haben, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Vermittlerrolle ausgefüllt in diesem Konflikt. Wie war denn grundsätzlich, wenn Sie zurückblicken auf diese Zeit, die Rolle der evangelischen Kirche oder der Christen bei dieser friedlichen Revolution vor 30 Jahren?
Diese Rolle war, denke ich tatsächlich, ist die Gewaltfreiheit. Das hatten wir in den 80er Jahren gelernt. Das ging mit der Friedensbewegung da los. Die ökumenische Versammlung hatte eine vorrangige Option für die Gewaltfreiheit formuliert, neben anderen Dingen. Wir mussten immer damit umgehen, dass wir Forderungen, Ideen hatten, die über das hinausgingen, was der Staat meinte, sich leisten zu können.
Sie haben jetzt sind schon auf die Friedensbewegung zu sprechen gekommen. Ich würde gerne noch mal zurückgehen auf die Rolle der evangelischen Kirche. Hat die evangelische Kirche den Demonstranten sowas wie eine Heimat gegeben?
Ein Ort gegeben, ein Dach gegeben, unter dem sie sich versammeln konnten. Das war ja schon in den 80er Jahren, die Friedensgruppen, die Umweltgruppen, die sich engagierten damals in den Überlebensfragen. Und das passierte unter dem Dach der Kirchen. Und diese Funktion, den Menschen einen Raum zu geben, in dem sie sich artikulieren können, zunächst im kirchlichen Bereich und dann aber auch eben draußen zu sein. Das war schon ein Thema in den 80er Jahren. Aber es war in den 80er Jahren auch wichtig, dass wir dann einen Weg gefunden haben, miteinander, die Kirchen miteinander, alle Kirchen miteinander und die Gruppen miteinander in einen Prozess, in einer ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung zu versammeln und da einen Lernweg, eine Suchbewegung miteinander zu vollziehen, die uns erstmal die Barrieren voreinander niedrig gemacht hat und die uns dazu auch in die Lage versetzt hat, dann mit einer Stimme zu reden.
Sagen Sie mal ein Wort noch zu der ökumenischen Versammlung. Seit wann gab es die?
Von der Friedensbewegung ausgehend hatten sich in den 80er Jahren die Fragen des Friedens, die ganz aktuell waren und auf dem Tisch lagen. Aber die Umweltfragen waren sehr, weil nahmen unheimlich zu, denken Sie an Tschernobyl und ähnliches. Und die Fragen der weltweiten Gerechtigkeit, und zwar weltweit Gerechtigkeit und Gerechtigkeit in der DDR. Das alles hat uns bewogen, einen Prozess in Gang zu setzen, miteinander über diese Fragen zu reden. Und wir haben die Gemeinden aufgefordert, sich dazu zu äußern. Da bekamen wir 10.000 Vorschläge. 10.000. Und das war sozusagen, davon sind wir dann ausgegangen. Von den Fragen der Menschen, die natürlich sehr viel zu tun hatte mit ihrer Lebenssituation, aber eben auch im Blick auf diese Themen. Und wir die Überlebensfragen und die Fragen der Erneuerung der DDR-Gesellschaft miteinander verknüpft haben und daraus ja auch auf diesem Weg eine Erfahrung, auch übrigens auch eine ökumenische Erfahrung gemacht haben, die unvergleichlich war.
Würden Sie eigentlich sagen, dass all diese Initiativen, Friedensinitiative, Umweltinitiative und letztlich auch die Initiative Friedliche Revolution von Christen ausgegangen ist in der früheren DDR?
Ich glaube nicht, dass man das nur sagen kann. Natürlich in den Kirchen gab es eine, zum Beispiel in der Friedensfrage gab es eine lange Tradition. Da spielt schon das, was von den Kirchen ausgeht, eine große Rolle. Schon von den 60er Jahren an, als es um die Bausoldaten ging in der neu geschaffenen Nationalen Volksarmee der DDR. Da haben Christen über den Friedensdienst nachgedacht. Also das war ein Thema. Aber es war ja nicht nur das Thema der Christen. Es war das Thema, das dann natürlich auch die Gesellschaft im Breiten bewegt hat. Aber in den Kirchen ist es bewusst weitergetrieben worden, auch bewusst reflektiert worden, in Gottesdiensten, in Seminaren, in Werkstätten. Aber diese Bewegung, dass das auf einmal so viele Menschen betrifft, das hat nicht die Kirche verursacht. Es war in der Luft. Und ich denke, das ist eine Bewegung, die zu Recht die Losung dieses Herbstes 89 gewesen, am Anfang, wir sind das Volk, das war die Konstitution des Volkes als einem politischen Handlungsobjekt. Es ist ja durch diese Art von Demonstrationsbewegung, die ja in allen Städten des Landes sich vollzogen hat. Man redet von Leipzig und von Berlin und vielleicht von Plauen, mal von Dresden, aber dass es im ganzen Land das gegeben hat, das ist ja schon eine erstaunliche Entwicklung. Das ist das Faszinierende, dass es das überall passierte und dass dann die Kirchen selbstverständlich irgendwie dabei waren. Und
aber das ist ja durchaus eine Rolle, auf die man rückblickend doch stolz sein könnte. Man hat so den Eindruck, die evangelische Kirche ist da sehr zurückhaltend. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich denke, dass wir uns als Kirche in dieser friedlichen Revolution recht ordentlich verhalten haben, sage ich mal. Und ich meine das in dem Sinne, dass wir keine eigenen Interessen verfolgt haben. Später haben mich häufig Menschen gefragt, warum hat es denn eigentlich nicht eine Erweckung gegeben in Ostdeutschland? Warum sind danach dringend nicht die Kirchen voll gewesen? Das hat damit zu tun, dass die Kirche ganz selbstlos in dieser Zeit sich um das gekümmert hat und besorgt hat und teilgenommen hat und geholfen hat, wo sie konnte, dass dieser Prozess ein friedlicher, ein vorangehender Prozess bleibt. Und dieser Selbstlosigkeit, finde ich, die ist schon etwas, für das wir uns nicht schämen müssen. Und das ist ja nicht zufällig, dass danach, als dann der Prozess der Vereinigung losgeht, die Interessen wieder wuchsen, auch die eigenen Interessen. Und dann auf einmal auch der Bezug zu den Menschen eher verloren gegangen ist.
Das war Christoph Ziemer zu den Ereignissen vor 30 Jahren in Dresden. Er ist Zeitzeuge und war 1989 evangelischer Pfarrer sowie Superintendent. Ich habe das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Am Montag hören Sie in Tag für Tag zu diesem Thema ein Gespräch mit Gregor Giele, katholischer Pfarrer in Leipzig, über die katholische Kirche in der DDR und die Ost-West-Herausforderungen der Gegenwart. Und am Dienstag kommt in Tag für Tag Richard Schröder zu Wort. Er ist evangelischer Theologieprofessor und ehemaliger SPD-Politiker. Er berichtet über seine Erinnerungen und die Lehren aus 1989. Das war's für heute mit unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz.